Ja, moin miteinander. Heute treffe ich mich mit Philipp Loringhofen und wir sprechen zu einem ziemlich aktuellen Thema, nämlich zum Knaller-Datenschutzurteil gegen die Telekom, um das mal hier so clickbaitig zu formulieren, und der Frage, darf man Google Analytics eigentlich jetzt noch nutzen in Deutschland? Kurz zu Philipp, also vielleicht, wenn ihr mich schon gehört habt, bevor ich einen eigenen Podcast hatte, ich war bei Philipp schon des Öfteren mal zu Gast. Philipp ist, ja, Datenbaron, also er wird so genannt, übersetzt gerne Marketing- und Sales-Daten in Handlungsempfehlungen und macht halt sehr viel Marketing-Analytics zu den einzelnen Positionen, die er jetzt so im Moment gerade macht oder hat. Komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber wie ihr das ja kennt, vorher kommt immer nochmal so unser Ritual, nämlich der Data Analytics Stellenmarkt, und ich habe mir gedacht, bevor wir heute komplett auf der armen Telekom rumhacken, machen wir auch nochmal was Positives, und zwar nennen dort mal einen Job, der da im Moment auch passend ausgeschrieben ist. Es gibt nämlich einen Security Data Analyst, der zu besetzen ist, in Bonn. Bewerbungsschluss ist ja der 7.6.23 und ja, schauen wir mal ein bisschen rum, was wird da so gemacht. Also es werden Security-Log-Daten aus dem Microsoft Security Center ausgewertet und ja, die Stellenbeschreibung, die werde ich euch auf jeden Fall dann auch nochmal reinposten, könnt ihr euch belesen, wenn euch das anspricht. Also ich glaube, gerade in dem Zusammenhang kann man sowas ganz gut brauchen. Und ja, dann kommen wir mal zu Philipp zu sprechen. Also Philipp ist Professional Marketing Analytics und Customer Experience Freelancer bei Team Advertico. Er ist Geschäftsinhaber bei Lernart, der Privatschule, die er in Vorarlberg in Österreich gekauft hat. Kann man das so sagen? Hast du das gekauft?
Ja.
Okay. Ist Partner bei Datentreiber, Podcast-Host bei Data Engaged und Mentor und Coach bei German Tech Entrepreneurship Center. Also so holperig habe ich, glaube ich, noch nie was vorgelesen. Entschuldigung bitte an der Stelle. Aber da ich dazu neige, hier einen One-Shot-Podcast rauszumachen, hoffe ich, du verzeihst es mir. Man hat ja alles so verstanden, glaube ich. Interessantere Frage eigentlich vielmehr. Also bei LinkedIn steht Philipp Baron Freitag von Loringhofen.
Ja.
Lieber Philipp, hast du einen Baron-Titel?
Ja, den habe ich wirklich. Das ist kein Künstlername. Der gesamte Name geht aufs 14. Jahrhundert im Endeffekt zurück. Beziehungsweise, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas 1190 oder so taucht unser Name mehr oder minder das erste Mal auf.
Ja. Und daraus ist dann irgendwann, ist ja interessant, und daraus ist dann irgendwann die Formulierung Datenbaron entstanden. Wie ist das passiert?
Ja, nicht auf meinem eigenen Mist. Also so wie ich mich auch nicht Experte nenne oder irgendwas anderes, habe ich zwei Freunde, Marc Preusche und Minas Seitze, die gemeinsam irgendwann mal, als sie über mich gesprochen haben, auf die Idee kamen zu sagen Datenbaron. Bei ihnen Philipp, weiß ich nicht, vielleicht zu langweilig war oder so. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die zwei dazu damals bewegt hat. Aber ja, that stuck. Und seitdem ist das, ja, trage ich das vor mir her. Und manchmal mit einem Grinsen auf den Lippen und manchmal mit einem leichten Zweifeln, ob das irgendwie so, ich diesem Anspruch gerecht werde.
Ich habe mich immer gefragt, wie das eigentlich dazu kommt. Aber gut, dann haben wir das mal geklärt. Okay, und was machst du eigentlich, also neben den ganzen Jobs, die du so machst und der Privatschule, die du dir jetzt angelacht hast, beziehungsweise ist ja auch ein interessantes Projekt, was machst du denn so, wenn du nicht mit Daten in Berührung kommst oder dich, sagen wir mal, nicht so aktiv darum kümmerst?
Du meinst, was ich in meiner Freizeit mache?
Richtig.
Ich bin Vater zweier Kinder, also da ist dann das Thema Freizeit irgendwann ziemlich knapp. Aber wenn, mache ich sowas hier. Ich hoffe, ich krieg's jetzt gerade brav ins Bild. Da Ja.
Oh.
Miniature-Bemalungen. Ich programmiere noch immer. Ich zock ohne Ende. Das aber auch mit den Kids zusammen. Und baue mit denen auch Sachen dann teilweise auch. Da hinten steht noch ein Tallneck Lego, den ich auch irgendwann mal aufbauen will und sollte. Den habe ich mir gekauft zum Abschluss, zur Abgabe damals meiner Masterarbeit. Und wie man sieht, das ist jetzt bald einige Zeit her und ich bin noch nicht dazu gekommen. Klasse. Ich werde ihn jetzt auch nicht mit in den Urlaub nehmen, weil ich habe Angst, dass danach Teile fehlen. Also auch nicht gut. Aber genau, das ist es so. Und dann so ein bisschen klassisch Gartenarbeit und irgendwie mal schwimmen. Ich bin ziemlicher Wasser- und Segelnerd, koche liebend gerne. Und ja.
Ah, schön. Ja, Freunde von mir haben sich auch gerade ein Segelboot mal zugelegt. Ist ja super spannend, was man da so alles lernen und machen kann und was für Abenteuer man da auch hat, irgendwie, wenn man über Nacht auf die See rausfährt, um irgendwie in einen bestimmten Hafen reinzukommen, weil das irgendwie sonst nicht geht oder der Wind gerade gut steht. Naja, aber erzähl doch nochmal was zu der Schule. Was ist das für ein Projekt?
Ziemlich großes und ehrlich gesagt eins, das ich nicht als so groß initial angedacht hatte. Also auch da ein bisschen Transparenz, wie immer. Ich hadere da zurzeit ein bisschen mit. Mhm. Weil ich... Naja, sagen wir, die Replik, die man teilweise bekommt, weil man mit dem Wertvollsten, was Familie manchmal hat, zu tun hat, ist nicht unbedingt immer so konstruktiv und nett, wie man sich es dann doch irgendwie erhofft, obwohl man das Ganze pro bono macht und noch drauflegt und so. Aber genug da sich irgendwie beschwert. Am Ende des Tages geht's uns darum, weil ich mache das ja nicht alleine, dass wir eine Grundschule ja aufbauen oder übernommen haben, Entschuldigung, die dank und mit Montessori-Ansätzen, aber auch als Montessori-Schule, Kinder dazu begeistert zu lernen. Weil das ist das Grundlegendste und Wichtigste, was wir meiner Ansicht nach dank KI, dank Daten und alles demnächst brauchen werden. Ja, ich muss viel flexibler in meiner Arbeitsform sein. Ja, wir haben, keiner von uns hat eine Ahnung, wie die Jobs der jetzigen Kinder, die in der Grundschule sind, sein werden. Das, was ich aber weiß, schon allein aus meinem eigenen aktuellen Umfeld oder meiner eigenen beruflichen Erfahrungswelt, ist die Flexibilität. Und da das größte Form sozusagen einer Resilienz, die du dir aufbauen kannst, ist wirklich diese Begeisterung, dir neue Themen anzueignen, Themen einfacher für dich in Kombinatorik zu stellen. Und all das wollen wir halt oder versuchen wir dort den Kindern mitzugeben, durch halt selbstständig die Themen anzueignen, selbstständig dich mit Sachen auseinanderzusetzen. Selbstverständlich immer in einem gesetzten Rahmen, selbstverständlich immer unter den Aspekten der aktuellen Voraussetzungen der Bildungsdirektion und ähnlichem, aber ja, lernen zu lernen, ja, und das gute alte Hilf mir selbst zu tun, ist wirklich dort, glaube ich, das Wichtigste, was wir in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt international sehen werden und brauchen werden. Und dafür wollen wir einen kleinen Grundstein legen.
Mhm. Ja, super schönes und spannendes Projekt, aber das, was du sagtest, also die Rückmeldungen, die man dort bekommt und auch das Ganze drumherum, was man da so zu tun hat. Meine Freundin ist auch Lehrerin der Oberstufe und es ist eine Schule mit einem ziemlich guten Standortfaktor, wo man denken würde, ja, das ist so die kurze Schule, an der man unterrichten kann, aber die Rückmeldungen, die da kommen, weil es eben auch ein bestimmtes Klientel ist, also ich weiß gar nicht, wie oft ich die Sorge über irgendwelche Gerichtsklagen gehört habe oder was weiß ich, was für Methoden dann dort eben ausgepackt werden, um die Noten zu verbessern und auch was für Familiendramen man da mitbekommt, das ist... Lehre ist nicht einfach nur Lehre und es ist auch nicht so ein einfacher Job, wie viele sich das vorstellen. Ja, das kann ich voll nachvollziehen und ja, Aber es ist ein Learning, du lernst gerade auch selbst, wie es dort dann im Schulsektor von sich geht, und ich bin gespannt, da weiteres drüber zu hören. Aber gut, wir haben ja heute noch das Thema Google Analytics. Ich glaube, über das Schulprojekt kann man auch selber nochmal einen Podcast zumachen. Lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, was da eigentlich passiert ist, und vielleicht macht es auch nochmal Sinn, darauf einzugehen, was da jetzt eigentlich im Datenfluss passiert ist, rein technisch, woran sich dieses Urteil aufhängt. Also es geht eigentlich darum, jemand hat das Schrems II-Urteil für sich genutzt, unter anderem, um die Telekom zu verklagen. Genauer gesagt war das die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit Spirit Legal aus Leipzig. Das ist eine Kanzlei. Und du hast gerade den Anwalt, der da hauptsächlich mit beteiligt war, recherchiert. Das ist der
Peter Hense, den ich jedem nur ans Herz legen kann, zu folgen, weil Peter wirklich eine Menge, sowohl guten Inhalt immer wieder auf LinkedIn, aber auch mit seiner Kanzlei herausgibt und herausbringt, und einfach in meinen Augen im deutschsprachigen Raum einer der Vorreiter, will ich jetzt nicht nennen, aber wirklich Menschen, die das ganze Thema sehr holistisch betrachten, nicht nur irgendwie böse da drüben und oder böse da, sondern beide Seiten relativ gut beleuchten und verstehen kann.
Ja, das ist doch super. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes, sein Profil, sehr wertvoll. Und auch weitere Informationen zum Urteil vom Verbraucherschutz und dann auch nochmal die Originalabschrift. Aber jedenfalls hat er die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf übrigens, vertreten. Und in einem Teil seiner Klage, wir können auch später nochmal im Einzelnen durchgehen, was da eigentlich alles bemängelt wurde, aber in einem spezifischen Teil hat er mit Bezug auf Schrems II Erfolg gehabt vor dem Landesgericht Köln. So, und worum geht es dort? Es geht nicht darum, dass überhaupt Daten erhoben werden und dass das irgendwie alles illegal ist, sondern es geht darum, dass Daten erhoben werden, die in die USA dann rüberfließen zu Google. Nicht nur zu Zwecken von Analyse, sondern auch zu Zwecken von Werbeanzeigen. So, jetzt kann man vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Schrems II, was ist das? Es gibt ja den Datenschutzaktivisten Max Schrems, und der hat ein EuGH-Urteil durchgekriegt, wo es darum geht, wenn Daten in die USA abwandern, ist dort die Datenschutzlage nicht so gut geklärt wie in Europa, weil nämlich Ermittlungsbehörden dann auch auf solche Daten zugreifen können. Und da sieht die EU bestimmte Grundrechte von EU-Bürgern nicht gesichert. Und das ist die ganze Krux an der Geschichte. Ja, aber lass uns doch mal den Prozess durchgehen. Also wenn ich jetzt auf die Telekom-Seite gehe und da ist ein Google Analytics-Pixel aktiv, was passiert da eigentlich in den einzelnen Schritten? Wo fließen Daten? Wo fließen die hin? Welche Leute sind da eigentlich mit beteiligt? Und ab wann überschreitet das dann Ländergrenzen?
Naja, ab wann es Ländergrenzen überschreitet, ist schon mal bei der Telekom-Seite ziemlich schwierig, weil wir nicht wissen, wo zum Beispiel gerade, also ich denke, die Telekom-Seite wird brav innerhalb der Serverinfrastruktur der Deutschen Telekom gehostet sein. Ich habe es mir nicht nachgeschaut, aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob noch irgendein CDN, das heißt ein Content Delivery Network, davor geschaltet wurde, um das Ausläufen und das Aussteuern sozusagen zu beschleunigen. Aber mal all das außen vor. Was eigentlich das Hauptproblem gerade mal bei dem Unter war oder ist, ist genau der Faktor, dass Daten ohne Kenntlichmachung in ein sogenanntes unsicheres Drittland abgeflossen sind oder abfließen. Und zwar, weil der Consent, das ist wichtig, wir sprechen zwar immer vom Cookie-Consent, aber worum es dort eigentlich geht, ist darum, dass der Besucher dir aktiv die Einwilligung zur Verarbeitung, zur Versendung seiner Datenpunkte, die in der Interaktion mit dir entstehen als Seitenbetreiber oder als App-Betreiber, ja, gibt. Das hat nichts mit Cookies zu tun. Das haben wir so genannt, weil es sich fancier anhört. Es geht am Ende des Tages einfach nur darum, dass jemand versteht, was passiert mit meinen Daten, wo gehen meine Daten hin und warum gehen die dahin. Ja, so dass jemand versteht, was da passiert. Und das ist die Grundlage.
Ja? Ja, das, wo gehen die hin? Das ist ja das Witzige, genau, dass man da vielleicht auch nochmal unterscheiden muss. Es geht nicht nur darum, an wen, sondern auch an welches Land, in welche Technologie. Da gibt es ja so einige Sachen. Und der Zweck natürlich. Also der müsste da natürlich auch nochmal genauer betrachtet werden. Es ist ja nicht nur Analyse, sondern auch Ads. Also ich dachte jetzt mal wie folgt. Nehmen wir mal an, ich oder du, wir gehen auf die Telekom-Seite, so, da haben wir unser Smartphone in der Hand und tun irgendwie etwas, klicken etwas an, so, und Google Analytics trackt das mit. Was ist denn da überhaupt für eine Lösung dann mit betroffen? Also ich glaube, die Telekom nutzt Tilium, das ist so ein Container, wo der Pixel dann drin ist. Wenn man seinen Consent gegeben hat, dann sagt er, okay, der Google Analytics Code darf ausgeführt werden. So, und dieser Code, der funktioniert, wird ja noch aufgerufen auf der Website von der Telekom. Mhm. Das heißt, das passiert noch auf den Servern der Telekom, aber der kommuniziert
mit schon Google
Analytics.
Wird schon nicht mehr. Nein. Also, der Scherz ist ja schon mal, dass Tilium, wenn Sie Tilium nutzen, dann liegen wir nochmal in einem ganz anderen Herausforderung. So, Tilium hat seinen Hauptsitz, jetzt schaue ich mal gerade in deren Impressum, jetzt wird es nämlich spaßig, jetzt wird es richtig schön. Wo sitzt Tilium? Tilium sitzt in den USA mit ihrem Hauptquartier. Damit Houston hätten wir da schon wieder das nächste Problem.
Weil, okay, liebe Telekom, wenn ihr zuhört, schaut da vielleicht nochmal nach. Google Tech Manager vielleicht dann auch.
Gleiche Herausforderung. Gibt es
eigentlich einen Tech-Manager, der nicht?
Wie bitte?
Gibt es einen Tech-Manager, der...
Ja. Selbst gehostet von Atomo oder du nimmst einen PIVIC Pro Tech-Manager. Genau. Ein Tag-Command. Ich glaube, es gibt noch ein paar, die du auch komplett selbst hosten kannst, jenseits dann eine Analytics-Lösung. Du kannst... weil Tilium sieht sich ja zum Beispiel als eine Customer-Data-Plattform. Also die grundlegende Logik heutzutage ja ist ja auch mehr oder minder, was mache ich serverseitig im Daten verschicken, was mache ich sozusagen clientseitig. Ja, aber das geht jetzt gerade zu weit. Wo ist da die Relevanz? Die Relevanz ist, dass meine IP-Adresse, und ohne die funktioniert dummerweise das Internet nicht, ja auch schon an damit einen internationalen Server-Endpunkt geht. Und dann theoretisch dieser Serverbetreiber aus seinen Logs wüsste, wer und von wo ich bin. Also wer indirekt, weil was er damit auch immer mitbekommt, ist mein User Agent, Zeitpunkt der jeweiligen Abfrage, ja, und je nachdem, was er noch abfragt, halt noch so ein paar nette weitere Sachen, die automatisch durch meinen Packet Header an ihn, also nicht durch meinen Packet-Header, sondern einfach durch meine Abfrage an ihn geben. Weil, wenn ich einen Tag-Manager laden will, dann muss der ja von irgendwo kommen. Und der kommt nicht von den Servern der Telekom, sondern in den die Server der Telekom sagen ja einfach nur meinem Browser, hey, du musst noch was Externes abfragen. Und das Externe liegt halt dummerweise einmal über den großen Teich in den USA. Und auch wenn es in Europa liegen würde, der Tilium-Server, wäre das komplett egal, weil Tilium ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Und damit hat die US-amerikanische Regierung und alle Instanzen der geheimdienstlichen Organisation der USA automatisch Zugriff auf diesen Server. So, und das ist die Krux dahinter. Ja? Sobald du eine Dependance in den USA hast, unterliegst du dieser Entscheidung, dass du deine Daten freigeben musst, wenn angefragt. Du kannst dich dagegen wehren, was zum Beispiel Apple ja immer wieder macht oder Google auch ausschreibt oder sonst wie. Aber das ist die gesamte Krux dahinter.
Oh Mann. Also ich kenne ja doch schon ein paar Leute bei der Telekom und das sind alles ganz liebe Leute. Ich mag die sehr gerne, es tut mir leid, aber ich muss sagen, wir decken hier schon potenzielle weitere Schwachstellen auf. Der wäre schon ganz durcheinander hier.
Okay. Sollen wir das gerade einmal weiter durchgehen?
Ja, gerne. Also ich meine,
wir haben ja den Content abgefragt. Also du bist auf die Telekom-Seite gegangen, es kam so ein nettes Consent-Pop-up und da hast du ja unten zwei nette Buttons gehabt meistens. Du hast so ein alles akzeptieren und du hast so ein Einstellung ändern Ding. Bei den heutigen nach und nach, die so ein bisschen nachkommen, hast du zum Glück dann auch endlich mal ein alles ablehnen. Kleiner Tipp, ihr braucht diesen alles ablehnen Button, sonst haben wir ein rechtliches erneutes Problem. So, das ist eine Voraussetzung. Wichtig, wir sprechen hier nicht von der DSGVO dann oder direkt von Schrems 2, wovon wir hier dann sprechen, ist der E-Privacy-Verordnung. Ja, da mischen sich ganz viele Sachen immer untereinander. Aber am Ende des Tages musst du immer deinem Besucher die Möglichkeit geben zu sagen, nö, meine Daten bleiben bei dir, nur bei dir, lieber Seite, die ich besuche, und sonst gehen die nirgendwo hin. Nennt sich dann funktional. So, also, ich habe den Consent gegeben. Ein Tag-Manager bekommt das Signal, hey, wir dürfen A, B, C und D laden und davon ist halt A jetzt mal entweder Google Ads Pixel oder der Google Analytics Pixel. Pixel ist eigentlich als Sprache dafür, dass früher eine einmal eins Pixel große Bilddatei einfach geladen wurde, an der noch so ein paar weitere Get-Parameter, also URL-Parameter mit dranhingen, die dann irgendwie noch ein bisschen was identifiziert haben. Worum es aber faktisch geht, ist, dass wir ein Script, ein JavaScript laden, ja, das dann bei dir im Browser ausgeführt wird. Und das Ding kann ein bisschen mehr als so ein früheres Bild. Das kann dann ganz nette Sachen auslesen, wie deine Auflösung, deine IP-Adresse hat der Server ja eh schon, wie wir gerade besprochen haben, Farbtiefen, welche Plugins hast du, kann aber auch zum Beispiel darauf führen, worauf hast du geklickt, es kann richtig schön Sachen mitschreiben. Und all das kann dann theoretisch, ja, der jeweilige Dienstleister, an den diese Daten halt durch deinen Consent auch theoretisch übergeben werden dürfen, nette Sachen mitmachen. Siehe dir früher zum Beispiel den damaligen Facebook-Pixel, heute den Meta-Pixel an. Und was dort übertragen wird, habe ich ja gerade schon beschrieben, aber die Herausforderung ist ja da wieder, es werden Daten über mich, über mein Device und damit auch über die Möglichkeit, mich auf meinem Device zu identifizieren, in ein unsicheres Drittland übermittelt, ohne dass mir erklärt wird, dass es sich um ein unsicheres Drittland handelt. Und das ist die Krux an dieser Entscheidung. Also es geht weniger darum, dass Daten, in diesem Falle ging es um Google Ads, in Google Ads geschickt wurden, sondern, wie du ja einleitend sagtest, dezidiert in ein unsicheres Drittland, auch genannt die USA. Es gibt noch andere unsichere Drittländer auf diesem Planeten. Das sind nicht nur die USA.
Witzigerweise, also mein Kater, wo du das gerade erzählst, rastet aus und möchte seit das erste Mal in seinem Leben in die Transportbox gehen und findet es doof, dass die Tür zu ist. Ich mache die einmal kurz auf gleich und verschwinde dann aus dem Bild. Aber, also ich glaube, das Interesse an Datenschutz ist bei ihm nicht ganz so hoch. Er hat ja auch kein Smartphone. Aber das, was mir an der Stelle wichtig ist, zu erklären, ist, also jedem muss eigentlich klar sein, man muss sich diesen ganzen Datenfluss einmal aufmalen, was passiert, was macht der User eigentlich, welche technischen Komponenten hängen dahinter, also ein Tag-Manager, nehmen wir jetzt mal wirklich nur den Google-Pixel, der entweder Analytics-Pixel oder Ads und Analytics zusammen ist und dadurch landet das Ganze dann eben in der Tracking-Software. Welche Software ist daran beteiligt? Und dann für all diese Software muss ja irgendwie geklärt werden, wo ist die gehostet? Wo stehen die Server? Welche Daten fließen dort eigentlich zwischen den Software-Komponenten hin und her? Und in welchem Land sind die Inhaber dieser Software registriert? Wie du gerade schon sagtest, es geht dann nicht nur darum, ist das irgendwie Google Deutschland, sondern gehört Google Deutschland zu einem Konzern, also auch wo sind die Mütter dieses Unternehmens registriert und ab da wird es dann eben relevant, wie dieses Schrems II Urteil zu werten ist. Also, Learning, bei jeder Datenschutzprüfung, die ihr macht, sollte man den Datenschutz auf jeden Fall danach fragen. Müssen wir nicht noch klären, welche Softwarekomponenten hier beteiligt sind? Müssen wir nicht noch klären, wo die Server stehen? wo diese Softwarekomponenten laufen? Und müssen wir nicht noch klären, welche Parteien hier eigentlich überall dran beteiligt sind? Also ich kann mich daran erinnern, bei manchen Datenschutzprüfungen wurde dann noch irgendwie überlegt, ob man nicht noch mit diesen Subunternehmen von Technologieanbietern auch noch irgendwelche gemeinsamen Haftungsverträge dann abschließen muss und so weiter. Hakt da ruhig genauer nach. Es ist viel Arbeit. Es ist zum Teil auch ja ein bisschen trocken, aber ich denke, dass wir als die Leute, die dort Daten verarbeiten wollen und auswerten möchten, sehr, sehr viel über die Software lernen können, auch wie diese funktioniert. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich dann nämlich auch weiß, okay, jetzt klicke ich hier und dann funktioniert im Hintergrund das so und das passiert. Man wird sich sehr viel mehr bewusst, was man da eigentlich tut, vielleicht auch ein bisschen, welche Verantwortung man dadurch trägt. Und ja, dann seid ihr auch ein bisschen mehr safe. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Weil damit ja auch entsprechende Schadenssummen entstehen können. Und vor allen Dingen, wenn ihr das in der Prüfung nicht fragt, kann es ja auch sein, dass dann nachher ja im besten Falle noch eure Abteilung dafür haftet. Ich weiß jetzt nicht, ist es nicht sogar auch so, dass man sogar privat dafür haften kann, ab einem gewissen Punkt? Das wird jetzt auch nochmal eine Frage sein.
Da kommst du jetzt teilweise dann in solche netten Sachen wie Gesellschafterhaftung, Geschäftsführerhaftungsbereiche. Not my area of expertise.
Also ich glaube, im Urteil steht drin, also dass es wurde ja auch beantragt, dass dort irgendwelche Summen gezahlt werden sollen und wenn die nicht gezahlt werden können, dass eventuell auch die Gesellschafter dann in Haft gehen können. Und das wäre dann ja nichts anderes, ja, oder Personenvertreter der jeweiligen, des jeweiligen Unternehmens. Also das kann auch solche Auswirkungen haben. Aber ich schaue mal, ob ich da irgendwie was recherchieren kann. Privathaftung, ich schreibe mir das mal vor, auf bei Datenschutzpann. So. Aber jetzt haben wir das schon mal einmal geklärt. Also was steht eigentlich technologisch dahinter und was sollte man auch bei Datenschutzprüfungen auf jeden Fall beachten und den Datenschutz auch fragen? Letzten Endes haben die natürlich die Verantwortung dafür, welche Sachen in der Prüfung dann geklärt werden. Aber wenn ihr es dokumentiert habt, dass ihr das abgefragt habt, dann liegt die Verantwortung schon mal nicht so, wenn irgendwas passiert, so sehr bei euch, kann man sagen. Ja. So. Ja.
Eine Sache möchte ich da gerade noch ergänzen, weil ich das gerade bei einem Kunden hatte oder habe. Wir binden ja ganz häufig dann auch über Tag Manager weitere Dienste ein. So, ja, irgendeine weitere Software zum Beispiel als Empfehlungslogik, als Recommendation Engine oder einen anderen Videodienstleister oder ein Konfiguratordienstleister, der im Hintergrund Daten auch noch aggregiert und damit dann bessere Empfehlungen ausspuckt oder sonst was. Teilweise laden die auch wiederum Daten, also Services nach. Zum Beispiel aus einem Content Delivery Network oder zum Beispiel irgendwelche Software-Qualitätsüberwachungstools oder einen Frontend-Logging wie zum Beispiel ein Datadog oder andere Sachen. Der Scherz dahinter ist, dafür haftest du selbst auch. Du bist verantwortlich, was innerhalb deines Ökosystems mit den Daten deiner Besucher stattfindet. Bedeutet, wenn du einen Service von einem externen Dritten einbindest, mit dem du zwar auch zum Beispiel einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag hast, dann musst du trotzdem schauen, was die noch weiter einbinden. Und im Notfall auch den Consent dafür abfragen und dann auch den theoretisch zur Verfügung stellen für ihren Service. Ja, das packt mehr Level von Komplexität drauf. Aber ganz ehrlich, die meisten CDN-Anbieter sitzen nicht in Europa. Sondern die sitzen wiederum in den USA. Und damit kriegen dann sogar diese Anbieter, auch wenn sie sagen, wir loggen nichts oder sonst was. Das stimmt technologisch nicht. Weil sogar sobald die IP-Adresse deren Infrastruktur berührt, muss für die Replik die IP-Adresse, und wenn es nur in ihrem Kurzzeitspeicher, auch genannt RAM, vorliegt, gespeichert werden, bis das Ding dann wieder weg ist. Und das ist faktisch eine Speicherung, wenn auch nur kurzzeitfristig. Wir haben in den Gesetzen dazu noch keine Angaben. Was bedeutet Nichtspeicherung, was bedeutet Kurzzeit und sonst was? Ja? Prüft euch, was ihr euch da teilweise dann auch ans Bein bindet durch die ganz tollen Angebote von Dritten, die dann auf einmal kostenlos erscheinen oder sonst was. Sorry für den Exkurs.
Ja, nee, ist sehr wichtig. Vielleicht hilft es aber auch an der Stelle nochmal genauer darauf einzugehen, warum die Telekom? Also diese Technologie ist ja total verbreitet. Ich weiß jetzt fast gar keine Webseite, die nicht irgendwie trackt. Sehr, sehr viele setzen Google Analytics ein. Tilium ist jetzt uns ja auch kein Fremdbegriff, die wir jetzt in der Data-Szene unterwegs sind. Aber auch, sagen wir mal, den Google Tech Manager wird man auch kennen, spätestens wenn man Performance-Marketer ist und den Facebook-Pixel eingebaut haben will oder irgendwelche andere. Warum die Telekom? Warum wurden gerade die ausgewählt, verklagt zu werden von der Verbraucherzentrale? Na, die Telekom ist eben auch ein multinational agierendes Unternehmen, das bis in die USA auch bekannt ist. Sie haben auf dem amerikanischen Markt einen ziemlichen Vormarsch gemacht in den letzten Jahren. Und das, was hier jetzt geurteilt wird, findet auch Sichtbarkeit in den USA. Und es soll ja irgendwo auch ein Einfluss ausgeübt werden auf die Gesetzgebung, wenn das denn irgendwie möglich ist. Also ist natürlich schwierig jetzt in so einem Prozess, das ist ja ein deutscher oder in der letzten Instanz, wenn überhaupt maximal europäischer rechtlicher Vorgang. Aber dieses Urteil wird Sichtbarkeit haben bis hin in die USA und Google ist natürlich ein sehr, sehr relevanter Player, genauso wie die Telekom, zumindest, dass es dort mal bekannt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die kleine Beratung um die Ecke in den nächsten Monaten direkt fürchten muss, da abgemahnt zu werden. Aber wenn das Ganze rechtskräftig wird, dann ist das wieder eine andere Sache. Dann kann man eigentlich sehr schnell mit solchen Abmahnungen rechnen. Ich bin, also vielleicht mal nebenbei, dieser ganze Podcast ist hier keine Rechtsberatung. Da können wir jetzt natürlich keine Haftung für übernehmen. Aber so, wenn man mal fragt, wenn man mit Datenschutzverantwortlichen in Unternehmen spricht, dann habe ich sowas schon öfter gehört.
Ja, also die grundlegende Sache, also zum einen, warum Telekom? Telekom ist eine, also telekom.de ist eine der größten Seiten einfach im deutschen Netz. Punkt. Ist, glaube ich, so unter den Top 50 oder so immer wieder. Das mal zum einen. Zum anderen, ja, die Telekom hat einfach ein Standing. Wird dieses Urteil jetzt in den USA irgendwie interpretiert oder was auslösen gegenüber Google? Nö, erstmal nein. Das ist komplett scheißegal. Weil worum geht's? Es geht darum, dass der Consent beschissen ist. Es geht ja nicht darum, um das Verbot, dass jetzt hier Google, du nicht mehr irgendeinen Google-Dienst einbieten kannst. Nein, das Gleiche ist mit HubSpot, das Gleiche ist mit heißen sie, Zen irgendwas. Das Gleiche ist eigentlich Zendesk. Mit Zendesk. Das Gleiche ist mit jedem Tool, das ausgeliefert wird aus einem unsicheren Drittland. Das ist mal ganz, ganz wichtig hier. Das hat nichts mit, dass sich da Google rausgepickt wird, ist, weil Google halt omnipräsent ist. Das ist eine strategische Entscheidung, ja, dass dort Google und damit ja noch nicht mal Google Analytics, die Telekom bindet kein Google Analytics ein, ja. Die Telekom bindet aber den Google Ads Conversion Pixel ein, um dann zu schauen, welche meiner Werbeanzeigen haben wie und wie performt. So. Und diese Information, wie und wie performt, muss halt zur Optimierung der Anzeigen und damit auch des Klickbudgets zurück an die ursprüngliche Plattform, nämlich an Google kommen. Und dafür muss ich diesen Pixel einbauen, also diesen Tracker. Und da ist halt die Krux. Die Server sind halt in den USA, wie wir es jetzt schon x-fach hoch und runter gerade besprochen haben. Also wichtig, hier ging es nicht um GA, hier ging es auch nicht um Google Ads, hier ging es darum, dass eine Consent-Abfrage durchgeführt wurde, in der der Besucher nicht selbstständig entscheiden konnte und erkennen konnte, dass Daten in ein unsicheres Drittland abfließen. Da ging es nicht um den einzelnen Dienst.
Okay, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Du hast zwischendrin gesagt, beschissen. so beschissen fand ich es jetzt eigentlich gar nicht, als ich in die Datenschutzbestimmung von der Telekom.de gegangen bin, denn da steht eigentlich sehr genau, auch bei den einzelnen Tools, die eingebunden werden, drin, welche Firma ist das, zu welchem Zweck werden dort Daten erhoben, wie lang ist die Speicherdauer und in welches Land gehen diese Daten für jedes einzelne Tool. Das ist nicht etwas, was ich auf jeder Webseite sehe. Also ich würde sagen, da wurde halt schon sehr gründlich vorgegangen. Der Punkt ist halt, dass das ein Link ist, den man klicken muss, wo man verschiedene Sachen ausfahren muss, wo man dann auch erstmal auf die Suche gehen muss, um sich zu informieren, was passiert denn da eigentlich. Also wahrscheinlich muss man jetzt mal schauen, wir müssen uns halt auch, ja, in unserer Zunft, nicht, das machen ja nicht die Datenschützer in den Unternehmen alleine, sondern das müssen wir mit den Datenschützern zusammen machen, eine technische Lösung ausdenken innerhalb des Cookie-Banners, die es ermöglicht, dem Nutzer direkt zu erkennen, dass dort international Daten hin und her geschoben werden, beziehungsweise ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so sein muss, dass man da jedes Land irgendwie anklicken soll, wo man jetzt die Daten haben möchte oder nicht. Ich meine, irgendwann überfrachtet das ganze Cookie-Banner ja auch. Aber ja, auf jeden Fall sollte man da mal drauf rumdenken, wie das besser geht und dass man das irgendwie mit einbezieht. Was dann nachher vor den Gerichten irgendwie Bestand hat, weiß man natürlich auch erst, wenn die Gerichte darüber entscheiden. Aber wenn man zumindest mal jetzt das Banner angepasst hat, dass es anders aussieht, als es jetzt bei der Telekom ausgesehen hat, das sieht man übrigens auch in dieser Urteilszusammenfassung, kann man das mit Screenshots nachvollziehen, dass man darüber hinaus etwas implementiert, das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ja.
Naja, der Haupttext, das Hauptproblem ist, dass du ich habe jetzt gerade einmal das aktuelle Consent-Banner der Telekom offen. Ja? Ich habe mir den gesamten Text durchgelesen und da steht nirgendwo, da steht jetzt drin, die zum Teil ihre Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union verarbeiten. Ich weiß nicht, ob das vorher da drin stand. Keine Ahnung. So, wenn das der Fall ist, müsste man jetzt, weiß ich nicht, du hast ja den Urteil, das Urteil beziehungsweise die gesamte Unterlage ja gerade offen, müssten wir da einmal reinschauen. Aber der Faktor ist genau das, das muss halt so klar wie möglich dargestellt sein. Wenn das nicht klar wie möglich dargestellt ist, dann rasselst du direkt wieder damit rein. So. Und da geht es nicht darum, dass die Sachen dann noch irgendwie in 2 Tabs oder 3 Tabs oder sonst wo versteckt sind. Ja, das bringt dich keinen Millimeter dann weiter. Weil an sich, klar, in deinen Datenschutzbestimmungen steht das drin. Ja, aber es muss der Entscheidungsprozess für Consent muss auf einer vollständig möglichen Informiertheit basieren. Wenn du also nicht drinstehen hast, dass die Daten an ein Drittland gehen, hast du ein Problem. Auch wenn du aufzeichnest, dass du Daten an Google oder sonst wo hinschickst. Weil, Entschuldigung, Oma Erna, aber Oma Erna weiß nicht, was das bedeutet. Wenn da aber steht, Land mit nicht dem gleichen Datenschutzniveau wie entweder Deutschland oder die Europäische Union, dann verstehe ich das. Das verstehe ich aber nicht, wenn da nur Google steht.
Ja, also in dem Urteil steht, diese Webseite, also da in dem Urteil ist ja der Screenshot drin. Da steht drin, diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Das sind kleine Textdateien. Mit einem Klick auf alle akzeptieren Sie die Verarbeitung Ihrer Daten, die Webseiten sowie Partner- und geräteübergreifende Erstellung und Verarbeitung von individuellen Nutzungsprofilen sowie die Weitergabe ihrer Daten an Drittanbieter, die zum Teil ihre Daten in Ländern außerhalb der Europäischen Union verarbeiten. DSGVO Artikel 49. So, und ich glaube, das, was in dem Urteil irgendwo drin stand, der DSGVO Artikel 49, darauf kann man sich eigentlich nicht berufen an der Stelle. Ja, müsste man tatsächlich nochmal genauer mit einem Datenschutzrechtler besprechen, aber es sieht relativ ähnlich aus. Das, was jetzt eigentlich gemacht wurde, was ich mal denke, ich habe jetzt den Zustand vorher nicht gesehen, aber wenn man heute auf die Seite geht von der Telekom und mal den, wie heißt das Tool, Ghostory, sich dann mal anschaut, dann kann man sehen, ich lade sie jetzt nochmal neu, das, was da jetzt geladen wird, ist erstmal der Telium Consent. Und ich glaube, irgendwo hatte ich noch, ich glaube, das auf der Hauptseite ist noch Adform drin. So. Mhm. Und viel mehr ist da nicht. Das heißt, da wurde relativ viel rausgenommen. Vielleicht sollte ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt mal Cookies löschen würde, ich glaube, vielleicht habe ich auch alles abgelehnt vorher. Ich kann jetzt Ghostory Rider nicht lesen, wenn ich im Inkognito-Modus bin. Wie machen wir das am besten?
Das ist ja auch erstmal situativ egal, ja, weil wir müssen uns ja gar nicht an der Telekom an sich aufhängen, sondern es geht ja allein um den Zustand, dass das der Fall ist. Ja? Das Gericht hat entschieden, wie es dort formuliert war, ist es für den Konsumenten nicht verständlich genug. So. Egal, was da noch irgendwie geladen wird oder sonst was, sondern es geht faktisch darum, dieser Text ist nicht ausreichend.
Ja. Müsste man mal schauen, wie man den dann halt anzupassen hat. Können ja mal. Ja,
das ist ja nicht die Aufgabe eines Gerichtes dann. Da hast du dann wieder die Juristen, die es umformulieren, damit dann wiederum ein Gericht sagt, nö, das versteht der Konsument noch immer nicht. Ja, und der Konsument wird aber nicht gefragt.
Ja.
Das finde ich ja die eigentliche Krux.
Ja. Okay, wir können ja mal gucken, was eigentlich so vom Verbraucherschutz im Einzelnen auch versucht wurde. Ich habe irgendwo die einzelnen Anträge gesehen. Also der Kläger beantragt die Beklagte zu verurteilen zu einem Ordnungsgeld von bis 250.000 Euro, mal nebenbei, also dem wurde nicht stattgegeben, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen gesetzlichen Vertreter zu vollziehen ist und insgesamt 2 Jahre nicht übersteigen darf. Also das ist der Umfang, über den man jetzt potenziell redet. Der Worst Case, der hätte eintreten können, wäre dort jetzt allem stattgegeben worden. Und warum? Also es sollte unterlassen werden bei der Anbahnung oder Durchführung von Mobilfunkverträgen, personenbezogene Daten, die keine Zahlungserfahrung oder sonstiges, nichts vertragsmäßiges Verhalten zum Inhalt haben, sondern einfach nur Informationen über die Beauftragung, die Durchführung und die Beendigung eines Vertrags an die Schufa zu übermitteln. Interessant. Mhm. Also Schufa war da auch noch mit drin. Dann ging es auch noch zu unterlassen. Da war es wirklich
Du findest im Urteil auch noch, also beziehungsweise im Dokument, dann auch noch Verweise auf Kongstar. Du findest alles Mögliche in dem Ding drin. Am Ende des Tages ging es, wie gesagt, um Gestaltung, ja, und Informationsgehalt des Consent-Banners.
Ich denke, es ist schon wichtig, einmal zu sagen, auch womit sie nicht Erfolg hatten.
Das stimmt. Stimmt.
So, dann geht es hier auch zu unterlassen, die nachfolgende inhaltsgleiche Klausel in Bezug auf Datenschutzhinweise für Mobilfunkverträge und Verträge mit Verbrauchern zu verwenden. Also da geht es dann nochmal um die Schufa. Mhm. Und dass dort auch Daten über vertragsmäßiges oder betrügerisches Verhalten übermittelt werden. Jedenfalls darf man das nicht im Sinne der DSGVO tun. Dann zu unterlassen im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern in Telemedien über Formulare, Cookie-Banner, Verbraucher zur Abgabe einer Einwilligungserklärung aufzufordern, um zu Zwecken der Werbung und oder Marktforschung Informationen auf dem Endgerät des Nutzers zu speichern. oder auf Informationen zuzugreifen, die bereits im Endgerät der Nutzer hinterlegt sind. Also auch darauf, was du gerade sagtest, Bildschirmauflösung und so weiter, IP. Sofern die Speicherung oder der Endgerätezugriff für den Betrieb des Telemediums nicht unbedingt notwendig ist, ohne im Cookie-Banner eine der Einwilligungserklärung in Form, Funktion und Farbgebung gleichwertige, gleichrangige und gleich einfach zu bedienende Ablehnungsoption bereitzustellen, wenn dies erfolgt, wie nachfolgend dargestellt. So, dann wird das Cookie-Banner gezeigt. So, und da ist nämlich alle akzeptieren Magenta unterlegt und der Rest ist komplett weiß. Es gibt nicht alle ablehnen. Dieses alle ablehnen ist dann auch nicht Magenta gefärbt. Da gab es dann halt nur einen Button, Einstellungen ändern und dann konnte man dort auch nochmal ins Detail gehen. Das ist auch alles nicht irgendwie genauso hinterlegt. Also ich denke, dieser Antrag geht auch in die Richtung, man darf durch UX nicht die Nutzer dorthin leiten oder dahin stupsen, eher auf alle akzeptieren zu klicken, als auf alles ablehnen oder Einstellungen ändern. So. Also vielleicht wäre die Telekom auch gut beraten, wenn sie jetzt neben dem alle akzeptieren Button auch einen alle ablehnen Button in Magenta bereitstellen würde.
Haben sie jetzt. Also wie gesagt, ich war ja gerade auf der Telekom.de, da ist das jetzt angepasst, wenn auch jetzt alle akzeptieren auf der rechten Seite, ja, wir lesen von links nach rechts, damit ja rein psychologisch ja, gesehen hat der alle akzeptieren Button eine höhere Wertigkeit als die gleichwertigen Buttons auf der linken Seite. Schon allein das könnte man mal hinterfragen. In Mobile sind die Dinger untereinander, ja, da an der, ja, und die Buttons, ja, da passt's. Wie gesagt, da dürfen sich Gerichte mit rumschlagen, aber meine Empfehlung ist, setzt alle drei Buttons nah beieinander, Mitte von dem Ding, habt keine farbliche Unterscheidung, ob zwischen alle akzeptieren, Einstellung ändern und nur erforderliche. Ist schon die Frage, ob nur erforderliche überhaupt verständlich ist, ja, aber auch da wieder, Gerichte müssen das entscheiden.
Ja, und dann der nächste Punkt ist das mit den Drittländern. Also man soll, die Telekom soll bitte keine personenbezogene Daten von Verbrauchern in Drittländer übermitteln, sofern weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 der DSGVO vorliegt, geeignete Garantien nach Artikel 46 der DSGVO vorgesehen sind und eine Ausnahme nach Artikel 49 der DSGVO vorliegt. So, und da geht es dann eben wirklich um diese Übermittlung der Daten in Drittländer. Ich meine, so ein Button, der ist natürlich relativ schnell einzufügen. Diese Beschlüsse und Garantien und die Ausnahme festzustellen, ist dann wiederum ein bisschen schwieriger. Und was ist jetzt passiert? Also witzigerweise habe ich gesehen, als ich dann mal akzeptiert habe, was dann momentan, oder ich glaube, ich habe bei den Datenschutzbestimmungen geguckt, was jetzt eingebunden wird. Die Telekom hat scheinbar jetzt MAP, verwendet MAP, ehemals WebTrack, was ja ein Tracking-Unternehmen ist, was damit wirbt, eben datenschutzkonform Webtracking anzubieten und noch einige Dinge mehr. Also da wird auch nicht nur Webtracking gemacht, sondern man kann sich in dem Paket dann auch Funktionen hinzubuchen, die Nutzung von First-Party-Data, also Kundendaten, Klardaten, damit verbindet, was im Webtracking passiert und so weiter. Also auch sehr interessante Lösung. Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich das anzuschauen, wenn man da ein bisschen safe sein möchte. So, und dann können wir ja mal weitergehen. Also das ist halt die Frage, ne, wie kann man jetzt noch Google Analytics einbinden? Also was man auch machen kann, das habe ich mal in der Vergangenheit gesehen, wo ich mich dann mal informiert habe, was gibt es eigentlich so für Datensicherheitsvorkehrungen bei Google. Die haben dort eine sehr interessante Webseite zu, was Google eigentlich alles macht, um Daten zu sichern. Und es ist wohl auch immer möglich, wenn man einen Google Service bucht, dass man das Hosting dieses Services in der EU dann auch vornehmen lässt von Google. Das heißt, dass Google dafür sorgt, dass das jetzt nicht auf Server kommt. So, und Philipp muss jetzt ganz kräftig niesen an der Stelle, weil wir haben ja gesagt, es geht auch darum, wo ist die Mutter? Ja, also das wäre auch nochmal eine entsprechende wichtige Frage, die ich jetzt dem Datenschützer mal am besten im Unternehmen stellen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das abschließend beantworten können, weil mir ist jetzt ein Urteil dazu auch nicht bekannt. Aber zumindest würde ich mal den internen Datenschutz im Unternehmen fragen, so, ja, ist das denn ein Problem, wenn, selbst wenn wir jetzt Google sagen, okay, hostet bitte die Tracking-Daten und die Ad-Daten, die wir haben, nur auf europäischen Servern oder vielleicht kann man auch sogar sagen, nur in Deutschland, reicht das denn aus? Ist das hinreichend sicher genug? Also das muss eigentlich der Datenschutz des Unternehmens dann selber einmal nochmal beurteilen.
Genau.
Ja.
Es lässt sich relativ einfach beantworten. Wir haben zwar noch keine gerichtliche Entscheidung dazu, aber faktisch hat, wie er vorhin schon gesagt, jeder US, also jedes Unternehmen, das eine Dependance in den USA hat, muss den US-amerikanischen Verwaltungsapparat, Geheimdiensten und bis auf welche Ebene das runterbricht, keine Ahnung, im Falle des Falles Zugriff darauf geben. Mhm. Bedeutet theoretisch, jetzt wird's witzig, wir haben ja so einen großen deutschen Hoster, Hetzner. Die haben vor einiger Zeit eine US-Dependance aufgemacht. Datenschutzrechtlich, also ich würde mir dann mal mit meinem Datenschutzverantwortlichen und mit meinem Legal-Team, je nachdem welches Unternehmen ich bin, mich dann hinsetzen und überlegen, solange Privacy Shield 2.0 nicht in trockenen Tüchern ist, gilt all das, was wir damals noch gesagt haben heute. Weil falls dann mal einer eurer Kunden auf euch zukommt und fragt, was verzeichnet ihr eigentlich über mich? Wo liegen diese Daten? Und was macht ihr denn damit? Ja, weil das ist ja auch einer der Punkte. Kunden, eure Nutzer, haben das Recht über vollkommene Auskunft über die Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten. Mhm. Und wenn da euch einer dann nerven will, und je nachdem, wie das Urteil hier jetzt ausgeht, kann das dann wieder passieren. Wir können also wieder ein weiteres Google-Fonts-Welle haben. Ja, die Art und Weise, wie das da ablief, wurde zum Glück ja jetzt gerichtlich wenigstens in seine Grenzen gewiesen. Kann das wieder ganz spannend und unschön werden. Und zwar, ich meine unschön, weil es einfach Last auch auf unsere Gerichtsbarkeit packt, die teilweise da nicht hingehört. Weil du brauchst ein Grundsatzurteil und ich brauche nicht 396.000 Einzelurteile dazu. Plus, ich bin nicht unbedingt so ein Freund, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ich mache aus Gerichtsbarkeit jetzt ein Geschäftsmodell.
Genau, ja, das ist die Problematik an der Stelle. Aber gut, lass uns nochmal weiter im Urteil lesen. Oder ich zitiere einfach, du siehst es ja nicht. Ich hoffe, das ist trotzdem okay.
Ja, ja.
Okay. Dann wird darauf eingegangen, dass es ja noch diese Klausel gibt, wenn man jetzt das Cookie-Banner aufmacht zu analytischen Cookies, wo dann auch nochmal so ein Erklärungstext steht, ohne dass dort drin steht, dass in Drittländer etwas übermittelt wird. Der nächste Punkt ist noch eine inhaltsgleiche Klausel zu Marketing-Pixeln. Also analytische Pixel, Marketing-Cookies, stand eigentlich auch nochmal drin, was da gemacht wird, aber ohne den Hinweis, mit Drittländern. Dann wollten sie den Beklagten verurteilen, an den Kläger 520 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten. Da weiß ich jetzt nicht warum. Vielleicht geht es da irgendwie um eine Aufwandsentschädigung oder so. Das ist nämlich auch, also alle Anklagepunkte sind durchnummeriert. Alles, was ich gerade vorgelesen habe, fällt unter dem Punkt 1, A, B, C, D, E, F. Und dieser Punkt hier ist jetzt 2. Also geht es irgendwie um 520 Euro. Ich denke, das können wir vernachlässigen. So, und jetzt geht es mal darum. Was sagt das Gericht dazu? Also bei 1a, 1a ist, ich gehe wieder nach oben, dauert einen Moment, um das Ordnungsgeld von 250.000 Euro oder die Haft, sagt das Gericht. Heidewitzka, muss ich hier scrollen. Also die UX von Gerichtsurteilen könnte auch mal verbessert werden. Bitte dabei keine Tracking-Daten erheben. Aber also das Ordnungsgeld, darauf der Antrag ist zwar zulässig, aber unbegründet. Das heißt ungefähr so viel, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Diesen Antrag kann man so stellen, aber also der ist irgendwie formgerecht eingegangen, aber die Begründung, dass man dem jetzt stattgeben könnte, ist nicht da. So, also erstmal kein Ordnungsgeld. Dann hat das Gericht entschieden zu 1b. Das war, glaube ich, der Punkt mit, geh nochmal nach oben, warte mal. 1b. So. Das war Schufa. B und C war Schufa. Schufa. Ich gehe wieder runter. 1b. Haben sie auch gesagt. Ist zulässig, aber unbegründet. Woran das jetzt liegt, wir sprechen über Google Analytics, ist ja dann tatsächlich mal nicht relevant. 1c, genau das gleiche, ging ja auch um die Schufa. Und dann kommen wir zu d. So, und da geht es wirklich darum, das war ja das Cookie-Law-Banner.
Design, nennen wir es mal.
Ja, das Design mit dem Button, ne? Müssen wir mal kurz gucken, ob das auch wirklich D war. Ne, C war. So, genau, wir sind jetzt bei C. So, C ist das mit dem Button, D ist das mit dem Text zu analytischen Cookies und E ist das mit dem Text zu Marketing Cookies. Ich gehe wieder runter in dem Text. So, C ist das mit dem Button, also da haben sie auf jeden Fall gesagt, das ist zulässig, aber unbegründet. Interessant. Trotzdem haben sie den Button schon mal hingestellt.
Ja, haben sie, weil das wird dann, wenn du dir jetzt gleich 1D und dann warte. Dann alles unter dem Abschnitt D anschaust. Da geht es nämlich dann um den Aspekt, wie eine selbstständige Entscheidung zum Thema Konsent dann eigentlich zustande kommen sollte beziehungsweise muss.
Ja, ich sehe jetzt auch irgendwie noch eigentlich in dem Punkt zu 1c, also der Antrag des Klägers ist zu weit gefasst und enthält durch die Formulierung ohne im Cookie-Banner eine der Einwilligungserklärung in Form, Funktion und Farbgebung gleichwertige, gleichrangige und gleich einfach zu bedienende Ablehnungsoption bereitzustellen, ausdrücklich eine Verpflichtung zu einer bestimmten Form der Bannergestaltung. Letzteres ergibt sich aber weder aus den Vorschriften der DSGVO noch aus den Erwägungsgründen. Also die Telekom hat das umgesetzt, so wie der Kläger das wollte. Obwohl das Gericht eigentlich gesagt hat, so detailliert können wir das nicht vorschreiben. Ja, auch schon mal spannend. Dann wiederum zu den Texten zu analytischen Cookies und Marketing-Cookies. Also zu analytischen Cookies ist zulässig und begründet. Und bei E... Meine Güte, ist er. Ja, auch kein Anspruch auf Unterlassung. Ja, also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall kompliziert zu lesen. Guck jetzt nochmal irgendwie, was ist
ENF? Ja, okay, aber so wie das Urteil einfach in dem Kontext, besonders wenn so viele Punkte dort beackert werden.
Ja, ich habe einen ausgelassen, das ist das Problem. Also diese Texte zu E und F, da haben sie jetzt, glaube ich, gesagt, nicht begründet. Und da müssen wir nochmal gucken. D. Ja, da ist es tatsächlich, genau, D war einfach nur diese Übermittlung in Drittländer und E und F waren diese Zusatztexte zu analytischen Cookies und Marketing-Cookies, die eigentlich das Gleiche bedeuten. Also bei die Übermittlung in Drittländer an sich hat das Gericht gesagt, okay, das ist zulässig und begründet, bitte nicht mehr machen. Und E und F, die Texte, diese Einzeltexte zu analytischen Cookies und Marketing-Cookies sind aber insoweit in Ordnung gewesen. So. Das ist natürlich spannend. Jetzt, was bedeutet das? Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, die Telekom kann in Revision gehen. Und der Philipp und ich, wir haben vor dem Podcast nochmal kurz gesprochen, wie man das so macht in der Lobby, und haben mal geguckt, Moment mal, wie kann denn das eigentlich weitergehen? Da hattest du ja was gefunden, Philipp. Also
wir sind jetzt auf Landesgerichtsebene. Ja, also EuG, dann kann es theoretisch zum Oberlandesgericht, dann zum Bundesgerichtshof und dann theoretisch Bundesverfassungsgericht, was ich aber unrealistisch finde, und dann wird es halt irgendwann auf EU-Ebene ankommen. Je weiter hoch du gehst, umso teurer wird der ganze Spaß. Plus, haben wir schon gesehen, die Telekom hat ihr Cookie-Consent-Banner angepasst. Schon allein, was das Design und Layout angeht. In der textlichen Gestaltung noch nicht, das heißt, da habe ich noch keine Ahnung. Und auch was das alles bedeutet, gerichtlich und weite Folgeauswirkungen, kein blassen Schimmer. Dafür gibt es, wie gesagt, Experten wie zum Beispiel Peter und ganz andere. Aber ja, wichtigste Sache ist, das Ding ist noch nicht in Stein gemeißelt. Es sollte aber trotzdem allen einen Hint geben in Richtung von respektiert einfach eure Besucher und behandelt deren Daten so, wie ihr möchtet, dass man eure Daten auch behandelt. Weil die Aussage, ich habe nichts zu verstecken, gilt halt im Netz nicht mehr. Die hat noch nie gegolten.
Ja, das stimmt. Um es jetzt nochmal so auf den Kern zurückzuholen, ne? Also die Frage ist ja eigentlich, kann man Google Analytics jetzt noch benutzen? Ich würde mich dazu hinreißen lassen, wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, aber ich würde sagen, ja, kann man noch benutzen, aber achtet darauf, dass ihr im Cookie-Law-Banner direkt auch in dieser allerersten Ansicht einen Hinweis darauf gebt, in welche Länder die Daten wirklich übermittelt werden. Also ich weiß jetzt, muss man das jetzt in aller Einzelform machen? Oder vielleicht kann man ja auch einen Button dort einfügen, bitte meine Daten nicht außerhalb der EU versenden oder außerhalb von Deutschland versenden. Also irgendwie musst du ja diese Länderthematik lösen. Du musst ja ein Opt-in holen eigentlich von dem Nutzer, dass du seine Daten wirklich ins Ausland schicken darfst, in Drittländer. Und nur so allgemein, sondern auch in welche.
Sorry, dass ich da unterbrochen habe. Faktisch unter dem Aspekt, ja, 1D, ja, und dann dem Abschnitt sowohl A, ja, wo es um den Transfer eben von Datenpunkten, persönlichen Datenpunkten in die USA als unsicheres Drittland geht, ja, wird gesagt, klar, nee, darfst du nicht. Ja, und auch das Beziehen auf DSGVO 49, ja, beziehungsweise auch um den Zustand, wenn du es in ein nicht gefährliches Drittland transferieren würdest, aber dahinterstehend das Unternehmen in den USA sitzt, bist du auch nicht im Trockenen. Bedeutet aktuell, wenn man das nehmen würde, für bare Münze, was es ja noch nicht ist, weil es noch nicht rechtskräftig, dann wäre die Aussage, nö. Darfst du nicht. Keine Daten mehr in den USA. Nix mehr. Und in die USA bedeutet an kein US-amerikanisches Unternehmen. Und damit wäre Holla die Waldfee. Wäre kein Microsoft mehr, wäre kein HubSpot mehr, wäre kein, wir nutzen gerade Riverside, wäre kein Riverside mehr, wäre gar nichts mehr. Heftig.
Ja, das ist dann ein Knaller. Also, ich denke mal, wir beide haben jetzt schon eine unterschiedliche Auffassung dessen. Ich würde sagen, okay, ja, ich glaube, der Punkt ist, dass man nochmal genau nachlesen muss, was das eigentlich bedeutet. Ja. In den Quellen, die sich jetzt danach nochmal äußern. Wir sind ja auch wirklich nur diejenigen, die die Daten erheben. Also darf man Google Analytics jetzt noch nutzen? Die Frage können wir hier tatsächlich in dem Podcast nicht beantworten, sollten wir auch nicht, weil nachher nimmt das irgendjemand als eine Rechtsberatung hin. Ich würde auf jeden Fall mit dem Datenschutz im Unternehmen sprechen und die einmal danach fragen und sagen, okay, dürfen wir das jetzt noch benutzen oder nicht? Und übrigens, wir haben ja auch noch andere Software, die kommt auch nicht unbedingt aus Deutschland. Dürfen wir das jetzt noch oder dürfen wir das nicht? Letzten Endes, machst du irgendwas Digitales, stehst du sowieso eigentlich mit einem Fuß im Knast. Das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Also das Zitat, das habe ich mal von jemandem gehört, der ein relativ erfolgreicher Gründer auch in Deutschland ist. Mag ich jetzt nicht nennen, aber da geht es tatsächlich um ein Social-Media-Tool-Unternehmen, mit denen ich jetzt in der Vergangenheit aber auch nicht mehr so viel zusammengearbeitet habe. Also es ist eine...
Ja, aber das hat ja einen historischen Grund.
Ja.
Ja. Das ist halt neu. Und jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, wie lange, ja, glaubst du, brauchte es, bis gewisse Grundsatzentscheidungen und Urteile kamen zu ganz anderen Dingen? Ja. Und wann immer mehr, wenn sich eine Gesellschaft in der Nutzung einer bestimmten Technologie, Autofahren von der Kutsche, ja, bis du da eine Straßenverkehrsordnung hattest, ja, sind auch einige Jahrzehnte ins Land gezogen. Ja. Oder Haftbarkeiten bei Unfällen oder ganz andere Sachen. So, das bedeutet, ich finde diese Aussage, man steht mit einem Bein halb im Knast, schwierig, wenn nicht fast sogar eigentlich gefährlich, weil es faktisch nicht stimmt, weil du stehst nicht im Knast, sondern du agierst einfach mit einer Unsicherheit. So, und diese rechtliche Klarheit kannst du halt nur über Urteile herstellen. Oder du veranlasst den Gesetzgeber dazu, dass er Fakten zieht durch Gesetze. So, ich weiß, wie häufig das in Deutschland besonders dann als Grundsatzaussage genommen wird. Datenschutz ist voll limitierend in unseren Innovationsabläufen. Fakt ist, nee, stimmt nicht. Wir sind einfach in einem Zeitraum und wir prügeln gerade eine Innovation vor uns her, ja, mit einem Tempo, dass einfach Verwaltungsapparate nicht hinterherkommen. Und das ist normal. Das ist vollkommen normal. Und deswegen finde ich diese Aussage einfach, also sorry, dass ich da so dann gerade emotional werde, aber einfach schwierig, wenn nicht sogar gefährlich. Weil wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich mir dieser Sache gewahr sein, aber sie auch respektieren und dann daran arbeiten, dass ich in weniger Unsicherheit agiere. Und nicht mich einfach nur dahinstellen und mich darüber beschweren.
Ja. Das stimmt. Vielleicht sagen wir mal so, es fällt unter den Bereich unternehmerisches Risiko, ne? Wenn man das halt dann trotzdem tut und sich in diesem Bereich bewegt. Natürlich muss da irgendwo die Rechtsprechung irgendwann erfolgen. Du kannst aber als Unternehmer auch nicht immer auf diese Rechtsprechung warten, sondern du musst ja irgendwie agieren. Wenn du dich irgendwie am Leben halten willst mit Umsätzen, die aus dem digitalen Geschäft passieren, kannst du nicht alles stilllegen, bis dort diese ganzen Entscheidungen getroffen sind. Das geht ja nicht.
Nee, das sage ich ja auch gar nicht. Ja. Aber wie du richtig sagst, ein Teil meiner unternehmerischen Verantwortung ist dann auch, mich mit Juristen, mit Politikern, Stichwort, ja, Gesetze, ja, aber mich auch mit Gerichten dann dazu hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir eine gewisser Weise rechtliche Grundlage hierfür schaffen.
Ja.
Wenn das auch kein Feld ist, das ich zum Beispiel wunderbar mag, aber ich finde es zurzeit wunderbar zu sehen, wie der gesamte Krypto, ja, Bereich genau innerhalb der europäischen Rechtsprechung daran arbeitet, Klarheit für sich zu erzeugen. Weil anders kriegst du solche Sachen nicht hin. Wenn ich in einem neuen Feld arbeite oder ein Feld transformiere, hängt es auch mit daran zusammen, dass ich dann mich mit der jeweiligen rechtlichen Situation aktiv auseinandersetze. Das bedeutet nicht, dass ich hörig bin, sondern dass, wenn ich merke, dass etwas verändert werden sollte, dass ich dann auch daran arbeite, dass das in die Richtung meiner unternehmerischen Zukunft sich auch nach Möglichkeit wandelt. Ja, da sprechen wir dann von Lobbyismus. Den gibt es auch auf positiver Seite. So,
das stimmt.
Jetzt haben wir ein sehr großes Feld aufgemacht. Ja. Anhand eines Gerichtsurteils.
Und ich habe, während wir gesprochen haben, nochmal im Urteil nachgelesen, weil wir der unterschiedlichen Auffassung waren, darf man Google Analytics jetzt noch weiter betreiben? Und man muss dort nochmal genauer in den Antrag gucken. Und da steht eben drin, dass die Telekom es unterlassen soll, die personenbezogenen Daten von Verbrauchern in Drittländern zu übermitteln, sofern keine Ausnahme nach Artikel 49 der DSGVO vorliegt. Also es werden mehrere Artikel genannt. Das Spannende, was ich gerade eben meinte, also wenn der Nutzer dem zustimmt und man dieses Cookie-Law-Banner irgendwie so designt, dass man sagt, okay, übrigens, die Daten gehen auch in die USA, das geht aber nicht mit dem Opt-in an sich. Also in diesem Artikel steht halt drin, der Artikel 49, der schreibt ja eben schon mal mindestens vor, dass dort eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt. Das ist das eine. Also das würde man, diesen Teil würde man wahrscheinlich dann mit diesem Umdesignen des Cookie-Law-Banners hinkriegen, aber es müssen auch noch Garantien vorliegen, wie diese Daten dann verarbeitet werden, und es geht auch um einen Angemessenheitsbeschluss.
Ja.
Und was ist das? Da geht es um die Kommission. Die Kommission, welche Kommission? Kommission muss dann ja auf EU-Ebene sein, oder?
Ich habe zwar mal so ein bisschen was über Public Policy und so studiert, aber das ist zu lange her.
Ja. Also im Grunde genommen, wenn wir jetzt ganz safe sein, auch ein No-Brainer, sollte man Google Analytics abschalten. Ich glaube, das geht nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vor Gerichten irgendwie Bestand hat, dass jetzt jeder irgendwie Google Analytics abschalten muss.
Warum?
Weil es einfach eine wirtschaftliche Grundlage ja ist. Du wirst ja sicherlich argumentieren können, dass du mit den Daten, also, oder dass du ohne die Daten bestimmte Umsätze nicht schaffen könntest, weil du nicht entsprechend optimieren kannst, oder nicht?
Nein, kannst du nicht. Weil der Scherz ist ja, es geht ja darum, dass ich noch immer zum Beispiel eine Alternative hätte, Offline-Conversions.
Die deutlich schwieriger zu realisieren ist, ne?
Ja, und? Es ist eine Alternative.
Es ist eine Alternative, ja.
Es ist, also, Wirtschaftlichkeit ist in einem rechtlichen Kontext nie ein ausschlagendes Argument. Es ist immer der rechtliche Rahmen. Und aktuell ist der rechtliche Rahmen so eigentlich USA, nein. Halten sich nur nicht die meisten dran.
Ist das nicht aber auch berechtigtes Interesse? Ne? Muss man da nicht irgendwie eine Wirtschaftlichkeit, ein wirtschaftliches Interesse nachweisen?
Du kannst, das wurde schon oft genug jetzt diskutiert, und du siehst ja, wie die Entscheidung zum Thema Verarbeitung persönlicher Daten zum Targeting auf Meta-Ökosystem, was ja über den Aspekt lief von genau dem Zustand von, das liegt ja in unserem wirtschaftlichen Interesse, wurde ja aufgehoben. Mhm. Heißt, Facebook, aka Meta, muss eigentlich ab demnächst aktiv nachfragen, dürfen wir deine persönlichen Daten für dich zur Targetierung von Werbemaßnahmen benutzen? Und das war vorher genau dann im Rahmen bei Ihnen gesagt worden über die AGB. Und eigentlich so, das ist ja unsere wirtschaftliche Grundlage. Und dann wurde gesagt, nö.
Okay.
Mir kann kein Unternehmen auf diesem Planeten sagen, dass es einen Third-Party-Provider braucht, um Web-Analytics zu machen, wenn du solche Sachen wie ein Snowplow, ein Matomo und noch ganz andere Dienste hast, die sowohl im europäischen Kontext liegen, als auch ich sogar innerhalb meines eigenen Datenökosystems fahren könnte.
Ja, das ist eine sicherere Alternative, die allerdings dann nicht einen folgenden Zweck erfüllt, nämlich die Optimierung von Werbeanzeigen. Das geht ja dann tatsächlich nicht mehr, ne? Also darauf müsste man dann ja verzichten. Du kannst Matomo nicht. Wie kannst du denn von Matomo Daten übermitteln zu Google Analytics, dass die Werbeanzeigen Informationen erhalten, was gut funktioniert und was nicht und was man mehr ausspielen sollte und was nicht, völlig automatisiert?
Weil ich Click-Identifier habe. Bitte? Und auf Basis der Click-Identifier, weil ich die Click-Identifier habe. Mhm. Also sowohl bei Facebook kriege ich ja eine Facebook-Click-ID, als auch bei Google kriege ich eine G-Click-ID, ja. Einige Browser fangen jetzt an, die Dinger auch aus dem Fenster zu schmeißen, weswegen sich jetzt Google gerade hingesetzt hat und einen neuen Parameter noch hinten dran packt. Aber faktisch kann ich diese Dinger dann in Verbindung setzen mit den dahinterstehenden Kampagnen und die kann ich wiederum verbinden mit der On-Site-Performance, die ich wiederum über mein Attributionsmodell theoretisch bewerten könnte nach der dahinterstehenden absolut gesehenen Performance. Was ich auch eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen kann, weil, wie wir ja wissen, misst ein Facebook und misst ein Google Ads faktisch erstmal auf einem Last-Click. Das heißt, die schreiben sich eh die Performance zu.
Yay! Ja, jetzt gehen wir, muss ich aber nochmal sagen, sprichst du von Business ja. Intelligence oder sprichst du von Aktivierung von Daten, so wo kein Mensch drauf gucken muss, sondern wo einfach die Google-Software, also der Ads-Manager, erfährt, wie hat sich der Nutzer denn auf der Webseite verhalten und wie sollte ich darauf hingehend automatisiert die Aussteuerung der Werbeanzeigen vorantreiben? Das geht mit Map.
Ja. Ob es jetzt mit Map geht, weiß ich nicht, aber du kannst es selbstverständlich aus deinem Data Warehouse fahren. Ohne Probleme.
Das, glaube ich, ist technologisch nicht so einfach möglich, weil die Kommunikation
Habe ich ja damals gemacht.
Ja?
Wir haben ja vollständig Bit-Optimierung auf Basis unseres eigenen DWHs gemacht.
Okay.
Klar. Voll.
Dann wendet euch an Philipp. Der weiß, was er tut. Ja, aber man sollte vielleicht dazu sagen, das ist technologisch aber auch deutlich anspruchsvoller und nicht so einfach realisierbar.
Sofort. Ja, der Datenbaron ist ja auch ein großer Fan von Data Ownership und ich finde es immer ein bisschen schwierig, meine Daten in eine Blackbox zu kippen, nur damit dann irgendjemand eine Optimierung vornimmt, wo ich nicht weiß, ob diese Optimierung nicht in seinem vollkommenen Eigeninteresse vorgenommen wird.
Ja,
Stichwort Bit-Optimierung anhand Pixeldaten. Mhm.
Ja, macht es halt dann aber für kleinere Unternehmen schwieriger möglich, ne? Also es kann sich halt nicht jeder so eine Implementierung, wie du sie jetzt gemacht hast, leisten. Und die würden dann ja rausfallen, was den Wettbewerb auch wieder schwieriger macht gegenüber größeren Playern.
Ja, es gibt ja auch noch andere Third-Party-Dienste, die das für dich machen können. Mhm. Wo du dann ein bisschen unabhängiger einfach bist. Und noch was. Früher haben wir Google Ads-Konten auch von Hand optimiert.
Sollte man eigentlich heute auch zum Teil auch noch machen. Also
genau.
Es wird zwar immer über diese Broad-Targetings gesprochen, aber gut, wir kommen vom Thema ab.
Genau.
Versuchen wir mal zu schließen. Also ich würde sagen, die große Angst jetzt vor dem Ordnungsgeld kann man jetzt vorerst nochmal ausschließen. Ich denke, es wird auch erstmal gewartet, wie denn jetzt dieses Urteil ausgeht. Es kann ja noch, ja, also es ist noch nicht rechtskräftig, da sind noch einige Schritte offen. Wer ganz sicher gehen möchte, der sollte Google Analytics dann wohl rausnehmen. Und in jedem Fall ermutigen wir beide euch dazu, dass ihr mal mit eurer Datenschutzabteilung sprecht nach diesem Urteil, weil es gar nicht so einfach zu interpretieren ist.
Yep, Haken dran.
Alles klar, dann machen wir einen Haken dran.
Ich freue
mich auf die nächste Folge, die ich aufnehmen kann. Es ist im Moment ein bisschen ruhiger. Vielleicht da auch noch ein Hinweis an diejenigen, die regelmäßig zuhören. Ich habe im Hintergrund im Moment einige Dinge, die ich vorbereite, die ich an geeigneter Stelle dann kommunizieren werde. Aber ja, da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Vielen Dank für eure Geduld und ja.
Wir sprechen.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. So, was für eine Folge mit Philipp. Eine Sache möchte ich nochmal nachreichen. Und zwar hat mich die Frage, ist MAP eigentlich komplett deutsch, nach der Folge nicht so ganz losgelassen, weswegen ich einmal nochmal nachrecherchiert habe. Und das Ergebnis möchte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Also MAP hat auf jeden Fall auch eine Niederlassung in London und eine in San Diego. Wenn man jetzt die Aussage von Philipp nochmal dazu nimmt, also wenn ein Unternehmen eine Niederlassung in den USA hat, dann können auch die US-Behörden auf die Daten, die dieses Unternehmen hat, zugreifen, was ja eben der Kern dieser DSGVO-Auslegung ist. Es geht ja um die Übermittlung von Daten in Drittländern. Die ist auch leider bei MAP möglich. Also wenn ihr die Überlegung habt, MAP vielleicht als Alternative einzufügen anstatt Google Analytics, würde ich auch dort den Datenschutz nochmal fragen, was denn diese Niederlassung in San Diego und vielleicht auch London ist ja jetzt auch nicht mehr in der EU, für Auswirkungen haben könnte. Das nur so als kleiner Tipp und bis zum nächsten Mal. Tschüss.